Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Wisst ihr, solche Streitereien, solche Nachbarschaftsstreitereien, die passieren ja ganz schnell mal. Man will sie nicht unbedingt, aber ein Beispiel habe ich mitgebracht. Ende der 1990er Jahre gab es einen solchen Nachbarschaftsstreit in Auerbach, Vogtland. Das ist Sachsen. Da lebten zwei Nachbarn, Regina Zindler und Gerd Trommer. Die hatten ein Grundstück und das Grundstück war getrennt von einer schmalen Grundstücksbegrenzung, einem Maschendrahtzaun. Diesen Zaun hatten Zindlers gesetzt, das war also ihre Investition. Nun hatte aber der Nachbar Trommer sich erlaubt, genau auf seinem Grundstück natürlich, an diesem Zaun, auf einem Erdhügel, einen Strauch zu pflanzen, einen Knallerbsenstrauch. Nun wuchs dieser Strauch und der Strauch wurde immer größer und immer stärker und nach Ansicht von Frau Zindler immer mächtiger und zerstörte diese wertvolle Grundstücksbegrenzung, den Maschendrahtzaun. Ihre Bitte, ihr Anliegen, ihre Sorge, ihre Angst wurde vom Nachbarn nicht gehört. Und so zogen sie schließlich vor Gericht. Wegen dem Knallerbsenstrauch und dem Maschendrahtzaun. Damals wurden noch echte Fälle verhandelt dort. Mitten im Fernsehen sind sie aufgetreten bei Barbara Salisch, damals im Oktober 1999. Man hätte sich wahrscheinlich an diesen Fall gar nicht mehr erinnert, wenn nicht der Stefan Raab aus Zindlers Maschendrahtzaun, ich kann das gar nicht nachmachen, ja, ein Lied gemacht hätte. Dieses Lied hielt sich 6 Wochen lang auf Platz Nummer 1 der deutschen Charts. Nicht unbedingt hörenswert. Die Richterin hat damals dem Herrn Trommer Recht gegeben, weil ihrer Ansicht nach ist die Beschädigung der Grundstücksbegrenzung gar nicht so groß. Sie hat im Grunde die Klage abgewiesen. Der Herr Trommer muss seinen Strauch nicht wegpflanzen. Okay. Er hat es dann trotzdem gemacht, so als Geste des Friedens, vielleicht so wie der Klügere gibt nach. Ja, und die Frau Zindler, sie hat zwar vor Gericht kein Recht bekommen, aber durch dieses Lied von dem Stefan Raab wurde sie über Nacht so berühmt. Da kamen jetzt die jungen Leute mit ihren Autos vor ihr Haus, haben die Lautsprecher aufgedreht und das Lied abgespielt und Partys gefeiert. Und dieser Maschendrahtzaun wurde jetzt so ein begehrtes Souvenir, dass jeder ein Stück davon haben wollte. Man könnte sagen, das ist Vandalismus, nicht wahr? Ja, verständlicherweise, das hat die Frau Zindler nicht mehr ausgehalten. Also haben sie ihr Haus, ihr Grundstück verkauft, sind nach Berlin gegangen, ein bisschen untergetaucht, aber in der Stadt hat sie nicht gefallen. Sie ist dann später wieder nach Sachsen zurück, mit der großen Bitte an die Presse, ihre Adresse nicht zu verraten. Und man könnte sagen, wenn sie nicht gestorben sind, leben sie weiterhin glücklich in Sachsen. Konflikte. Wie schnell kann es passieren, dass man da hineinkommt? Ich nenne sie mal solche Mauern der Feindschaft, die gebaut werden und die dann so stark werden, dass man gar nicht mehr aufeinander hört. Hat nicht bereits Friedrich Schiller in seinem Stück Wilhelm Tell gedichtet, dass der Frömmste nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt? Der böse Nachbar also. Wenn es den nicht gäbe, dann kann doch der Frömmste in Frieden leben. Lasst uns heute mal eine Geschichte anschauen, eine alte Geschichte. Eine Geschichte, wo es auch um Feindschaft geht, um Konflikte geht. Bei dieser Geschichte geht es aber nicht mehr nur um einen Knallerbsenstrauch und einen Maschendrahtzaun. In dieser Geschichte geht es schon um Leben und Tod. Eine Geschichte, wo Gott eingreift. Eine Geschichte, die er auf seine Art löst. auf erstaunliche Art und Weise. Wir sind in 2. Könige Kapitel 6 und setzen hier unser Studium fort mit Geschichten aus dem Alten Testament. Diese Feindschaft hier, ja, Israel hat einen solchen bösen Nachbarn. Diese Fehde ist schon recht alt. Auslöser geht weit zurück. Der Konflikt hier zwischen den Aramäern im Nordreich mit dem Nordisrael geht eigentlich zurück auf einen Streit, den Israel selber hatte. Das geht zurück auf die Geschichte, wo dann Rehabeam an die Macht kommt, der Sohn von Salomo, der Enkel von David. In der Zeit von Salomo musste ja das Volk Israel viele Abgaben leisten, hohe Steuern. Unter der Führung von Jerobeam kommen sie jetzt zum neuen König mit dieser Bitte: Könntest du nicht die Steuern etwas reduzieren? Rehabeam berät sich mit den älteren, weiseren, erfahrenen Ratgebern. Die sagen: Höre auf das Volk. Später kannst du es vielleicht wieder anziehen, aber höre lieber auf das Volk. Und er berät sich mit seinen jüngeren Freunden, mit diesen Ratgebern, und die sagen: Nein, zeig ihnen, wer der König ist. Und er hört auf sie. Und manche kennen die Geschichte. Ist das nicht fatal? Eine kurze Entscheidung hat Folgen für die Zukunft des Volkes Israel. Nachdem Jerobeam das hört, wie Rehabeam auf diese Bitte reagiert, sagt er: Wir haben keinen Anteil mehr am Stamm Juda. Wir haben keinen Anteil mehr auch an Benjamin. Es bleibt dann nur noch Juda und Benjamin im Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem. Und die anderen, die haben dann eine neue Hauptstadt, das Nordreich Israel, Hauptstadt Samaria. Und sie bekämpfen sich. Und dieser Konflikt dauert an. Eine gewisse Zeit. Bis dann König Asa, das ist jetzt dann der Enkel schon wieder von Rehabeam, bis dann König Asa, eigentlich ein guter König, es wird gesagt, er tat, was dem Herrn gefiel, bis er sieht, wie der Sohn von Jerobeam, Nordreich Israel, der heißt dann Baesa oder eigentlich Baasha, die Übersetzung Baasha ist hier wahrscheinlich korrekter. Als er sieht, als Asa sieht, dass Baasha die Stadt Rama wieder aufbaut und erkennt, wenn es dem gelingt, wenn es diesem König vom Nordisrael gelingt, dass ihm Rama, dass er Rama aufbaut, dann haben wir keine Chance mehr, da durchzukommen. Da wird jetzt König Asa schwach. Und er nimmt den Tempelschatz, der noch da ist. Er nimmt das Geld aus dem Haus des Herrn. Das Geld, was dem Herrn geweiht ist. Er nimmt dieses Geld und schafft es, an den feindlichen Linien vorbei, es zu den Aramäern zu schicken. Zu Ben-Hadad. Und sagt zu ihm, ja, der gute König von Israel, der Asa, sagt zu diesem König im Norden: Brich du deinen Bund mit Baasha und schließe einen Bund mit mir. Der schickt ihm Geld aus dem Hause Gottes, Geld, was dem Herrn geweiht ist, mit der Bitte, er soll den Bund brechen. Und die Aramäer, ja, die haben ja schon Geld gekriegt von Baasha, ja. Die nehmen natürlich auch gerne dieses Geld von Asa und tatsächlich brechen sie ihren Bund. Und von dem Tag an, von diesem Tag an sind die Aramäer verfeindet mit Nordisrael. Und als Baasha dann sieht, dass da jetzt Feinde vom Norden kommen, muss er seine Baustelle dort in Rama abbrechen. Das heißt, der Plan für Asa geht sich aus, aber die kriegen diese Feinde im Norden nicht mehr los. Selbst dann, als Nord und Israel nicht mehr verfeindet waren, das ist dann zu dieser Dynastie von Omri, dessen Sohn ist dann Ahab, und der verheiratet ja dann seine Tochter, ja, Ahab und Isebel verheiratet seine Tochter Atalia mit dem König von Israel. Da ist ja dann keine Fehde mehr zwischen Nord- und Südisrael. Aber die Aramäer bleiben Feinde. Die ganze Zeit. Bis dann irgendwann die Assyrer so mächtig sind und die Aramäer auch überrollen und dann auch das Nordisrael überrollen und dann 721 vor Christus Samaria erobert wird. Eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen. So, und jetzt haben wir 2. Könige Kapitel 6, ab Vers 8. 2. Könige 6, ab Vers 8. Hier haben wir den König von Aram. Er wird uns jetzt namentlich nicht genannt, das könnte Ben-Hadad sein, meistens heißt er ja so, aber hier bleibt er erst einmal so ein Stück namenlos. Also nennen wir ihn einfach mal König von Aram. Und dort Vers 8 bis Vers 10, 2. Könige 6, 8 bis 10. Der König von Aram führt also Krieg gegen Israel Und er beratschlagt sich mit seinen Knechten und spricht zu ihnen, dort und dort sieht eine gute Stelle aus, da wollen wir unser Lager aufschlagen. Von dort aus können wir gut die Feinde angreifen. Das ist also sein Plan. Aber, Vers 9. Aber der Mann Gottes, gemeint ist hier der Prophet, Prophet Elisa, ja, der Mann Gottes, sandte zum König von Israel, das ist der Jerobeam, das ist der Joram, der Sohn von Ahab, okay? Dieser König hier, er sendet zu ihm und lässt ihm sagen, hüte dich, an jenem Ort vorbeizugehen, denn die Aramäer kommen dort hinab. Und der König von Israel, er glaubt seinem Propheten, er hört, was der Prophet sagt, er nützt diese Information und sendet hin an den Ort, dem ihm der Mann Gottes gesagt hatte und vor dem er ihn gewarnt hatte und nahm sich dort in Acht. Und dies geschah nicht bloß einmal oder zweimal. Man könnte fast ergänzen, vielleicht dreimal oder viermal oder fünfmal. Da hat also der König von Aram seine Pläne, er hat seine Idee, er hat seine Vision, er hat seine Strategie. Er will jetzt dem König von Israel Schaden zufügen. Er plant das detailliert und plötzlich merkt er, seine Pläne scheitern. Es funktioniert nicht. Ja, was hättet ihr jetzt an der Stelle von König von Aram gedacht? Was liegt auf der Hand? Da muss es irgendwo einen Maulwurf geben. So nennt man sie, nicht wahr? Da muss es irgendwo jemanden geben, der unsere Pläne verrät. Da muss es irgendwo einen Spion geben. Deswegen weiter ab Vers 11. Ja? Da wurde das Herz des Königs von Aram unruhig darüber, heißt es hier in der Schlacht. Unruhig. Wenn ihr nachschaut, da im Urtext oder auch in anderen Übersetzungen, unruhig klingt für mich zu milde. Das Wort wird verwendet, wenn ein Sturm, wenn ein Gewitter aufzieht. So wird sein Herz. Richtig stürmisch. Richtig wild. Der wird zornig. Der verliert seine Beherrschung. Und das kann ich gut verstehen. Ja, er wird richtig zornig darüber. Und er ruft seine Knechte zu sich und spricht zu ihnen. Ja, könnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsrigen es mit dem König von Israel hält? Mit anderen Worten, wo ist der Spion? Und dann kommt einer seiner Knechte und sagt, aber nicht doch, mein Herr und König. Mit anderen Worten, wir sind dir doch gegenüber treu. Aber schau mal, dein Gegner hat einen entscheidenden Vorteil. Der hat nämlich Elisa. Und Elisa ist ein Prophet in Israel. Und er verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Wow. Da hat also der König von Aram seinen Gegner völlig unterschätzt. Denn König Joram, Sohn von Ahab, hat einen Mann mit Vision vom Herrn. Und dieser kennt den Plan, er kennt die Strategie, er weiß genau, was der Feind vorhat. Und der Prophet verrät es dem König und der König handelt entsprechend. Und es passiert immer und immer und immer wieder. Haben wir nicht einen erstaunlichen Gott? Einen Gott, der alles weiß? Einen Gott, der weiß, was wir in unserer Schlafkammer reden? Der unsere Pläne kennt, der auch die Pläne des Feindes kennt und der in der Lage ist, den Feind bloßzustellen, ihn so richtig zu blamieren, seine Pläne zunichte zu machen. Oh, Gott kann das. Für ihn ist das kein Problem. Für ihn ist alles möglich. Aber wie ist das möglich? Wie kann Gott für uns, für unseren Feind, die Pläne zunichte machen? Nun, Gott hat einen Propheten, ja, Elisa. Und dem hat er die Pläne des Feindes verraten. Okay. Und Elisa hat es dem König gesagt und der König hat es geglaubt und der König hat entsprechend gehandelt. Und so ist die Strategie des Feindes geplatzt. Verrät Gott auch uns die Strategie des Feindes? Wirklich? Steht nicht geschrieben im Psalm 119, Vers 11? Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit was? damit ich nicht gegen dich sündige? Ist das Wort Gottes tatsächlich so mächtig, dass es die Pläne des Feindes aufdeckt? Und wenn wir sie hören und glauben und entsprechend handeln, geschützt sind? Luther hat im Psalm 119, Vers 104 übersetzt: Dein Wort macht mich klug. Mit anderen Worten, Bibelleser wissen mehr. Mit Gott sind wir besser informiert. Geben wir diesem Wort Gottes Raum? Geben wir ihm die Chance, zu uns zu sprechen, die Strategien und Pläne des Feindes aufzudecken, daran zu glauben und entsprechend zu handeln? Jeremia hat dieses Wort verglichen mit Nahrung. In Kapitel 15, Vers 16 sagt er: Als ich deine Worte fand, was hat er damit gemacht? Sie ins Regal zurückgestellt? Oder in einen Glaskasten getan? Nein, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Er sagt: Ich verschlang sie. Deine Worte sind mir zur Freude und zur Wonne meines Herzens geworden. Ist das Wort Gottes für dich Freude und Wonne deines Herzens? Ist das Wort Gottes für dich wie ein Lebensmittel, wovon du dich ernähren kannst, jeden Tag? Oh, bitte beachte, wenn es ein Lebensmittel ist, dann solltest du davon nicht fasten. Das kann dir nicht gut tun. Das kann dich das ewige Leben kosten. Und Jesus hat selber schon auch darauf hingewiesen, als der Feind zu ihm kam, nicht wahr? Dass er Steine zu Brot machen soll. Hat doch Jesus selber gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Durch Gott, durch den Propheten Elisa, war der König informiert und hat entsprechend gehandelt. Und das hat Leben bewahrt. Auch wir haben das Wort Gottes. Und wenn wir uns damit beschäftigen, führt es uns zum ewigen Leben. Nun, wie mag es wohl dem König von Aram ergangen sein, als er von seinen Knechten hörte, dass der Feind einen Propheten hat, der sogar weiß, was er in seinem Schlafgemach redet? Wie würde es dir gehen an der Stelle von Aram? Wir glauben ja, Gott ist allwissend, oder? Wir glauben doch auch, Gott ist allgegenwärtig. Wir glauben doch auch, Gott ist allmächtig. Aber macht uns das Angst? Oder ist das für uns Trost und Sicherheit und Schutz? Der König von Aram, als er das hörte, wurde er wütend. Der König von Aram will nicht, dass sein Feind diesen Vorteil hat. Der König von Aram reagiert mit Verzweiflung. Er will Israel diesen Vorteil wegnehmen. Und es gelingt ihm nicht. Und wir? Oh, Gott weiß die Anzahl unserer Haare, heißt es. Das ist etwas, was ich nicht weiß. Ich weiß nur, sie werden von Tag zu Tag etwas weniger, grauer und so weiter. Das macht uns wahrscheinlich keine Angst. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn Gott sogar unsere Gedanken kennt, dann weiß er doch auch, was du jetzt in diesem Moment denkst. Und er weiß, was du über deinen Ehepartner denkst. Und er weiß, was du über deine Eltern denkst. Er weiß, wie du mit deinem Geld umgehst. Er weiß, was du in deiner Schlafkammer machst. Er weiß das alles. Wir können das vor ihm nicht verbergen. Aber sein Wissen soll nicht zu unserem Schaden sein, sondern sein Wissen soll unser Schutz sein. Ist es nicht erstaunlich, obwohl Gott all diese Details weiß, dass er uns trotzdem annimmt, so wie wir sind, und dass er uns trotzdem liebt und dass er uns trotzdem ruft, dass er uns trotzdem retten will und dass er uns ja gerettet hat. Schaut, obwohl der König von Israel so weit weg ist vom Herrn, es gab ja im Nordreich Israel keinen guten König mehr, gab Gott ihm durch den Propheten Elisa trotzdem lebenswichtiges Wissen. Und er hat ihn dadurch bewahrt. Damit wir informiert sind, brauchen wir das Wort Gottes. Und wenn wir dem Wort Gottes Vertrauen schenken, dann werden wir auch das tun, was Gott sagt. Und es wird uns rettend. So, wie geht die Geschichte weiter? Oh, jetzt wird's spannend. Schaut mal in Vers 13. Der König gibt den Auftrag, sie sollen jetzt in Erfahrung bringen, wo sich Elisa aufhält. Und sie haben tatsächlich die Möglichkeit, diese Informationen in Erfahrung zu bringen. Und die Information lautet, siehe, er ist in Dothan. Er ist in Dothan. Ungefähr 15 Kilometer entfernt von Samaria. Eigentlich ein Dorf. Vers 14. Da sandte der König Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Moment mal. Also wenn der König von Aram bisher immer wieder die Erfahrung gemacht hat, dass der Feind einen Schritt voraus war, okay? Also wenn der König von Aram bis jetzt immer gemerkt hat, der Feind weiß meine Pläne und es ihm sogar jetzt schon gesagt wurde, da ist jemand im Volk Israel, der weiß sogar, was du in deiner Schlafkammer redest. Warum denkt er jetzt, dass dieser Plan verborgen bleibt? Warum denkt er jetzt, dass Elisa das diesmal nicht weiß? Ist doch nicht logisch, oder? Warum macht er trotzdem weiter? Aber merkt ihr, wie oft, wenn jemand so, ich sag's mal so rasend ist und es gibt auch Konflikte, da kann jemand plötzlich so seine Logik ausschalten. Rosenkrieg und so, ja, gibt's da solche Sachen. Da kann die Logik ausgeschaltet werden. Da will man dem anderen nur noch schaden, auch wenn man selber dadurch Schaden erleidet. Ist nicht mehr logisch, aber es ist so. Und wir merken, weil wir mitten auch in diesem großen Kampf sind, dass der Feind, was der macht, auch nicht mehr logisch ist. Am Ende schadet er sich selbst, nicht wahr? Und so auch hier. Schickt der König von Aram seine Truppen nach Dothan und denkt vielleicht, dass der Elisa das nicht weiß, aber bitte, schaut im Vers 15. Da kommt nun der Diener Gottes am Morgen, er steht früh auf, er geht hinaus, er will seine Wege erledigen und er schaut so ein Stück über die Stadtmauer und er sieht plötzlich, oh oh, wir haben Besuch. Pferde, Streitwagen, eine große Macht der Aramäer ist zu ihnen gekommen nach Dothan und hat die Stadt belagert. Und er ist natürlich geschockt, er hat Angst, das ist klar. Und im Vers 15, oh weh, mein Herr, was sollen wir tun? Wie oft kommen wir in eine Situation, wo wir denken, Gott weiß es nicht. Aber Gott weiß es. Gott ist allwissend. Gott ist allmächtig. Er weiß genau, was der Feind vorhat. Er weiß schon den nächsten Schritt. Gott ist immer dem Feind schon Schritte voraus. Und hier der Diener denkt, das ist das Ende. Wie sollen wir bestehen gegen dieses Heer der Aramäer? Die haben es geschafft, zu uns zu kommen. Unser letztes Stündlein hat geschlagen. Aber Gott ist und bleibt allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Er kennt die Falle. Er kennt deine Versuchung. Er weiß, was du durchmachst. Und er hat auch jetzt schon eine Lösung. Das Problem ist, dass wir die Lösung noch nicht sehen. Aber er hat schon eine Lösung. Gott sieht dich und er hat bereits einen Ausweg. Und dieser Hilfeschrei in Vers 15 wird natürlich von Elisa gehört. Und es ist interessant, wie Elisa darauf reagiert. Ganz gelassen. Er weiß es eh. Gott hat es ihm gesagt. Also Elisa steht auf und sagt zu seinem Knecht, diesem Hilfeschrei begegnet er mit den Worten, fürchte dich nicht, hab keine Angst, sei nicht bekümmert. Jemand hat mal gezählt, wie oft das in der Bibel vorkommt. Ich hatte jetzt nicht die Zeit, das alles nachzuzählen, aber ich habe mir gedacht, ich frage mal die künstliche Intelligenz, weil die alles weiß. Wisst ihr, was die mir gesagt hat? Gemini habe ich gefragt von Google. Meinte, wortwörtlich, es kommt 365 Mal in der Bibel vor. Für jeden Tag einmal. Das war die Antwort. Da habe ich mir gedacht, hey, das passt ja super. Könnt ihr das vorstellen? Jeden Tag neu sagt Gott zu dir, fürchte dich nicht. Oh, wir haben vor vielen Dingen Angst, nicht wahr? Klar. Aber jemand sagte auch mal, wenn du Gott in rechter Weise fürchtest, dann brauchst du nicht zu niemanden zu fürchten. Fürchte dich nicht. Warum soll sich der Knecht nicht fürchten? Die Antwort steht dort im Vers 16. Denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche da bei ihnen sind. Mit anderen Worten, wir sind doch zahlreicher als die da draußen. Die können uns doch gar nichts anhaben. Wir sind doch zahlenmäßig überlegen. Ja, und der Knecht, der kann natürlich auch sehen und er kann rechnen und er hat so seine Perspektive. Und aus seiner Perspektive schaut er auf den Propheten Elisa und er schaut sich selber an und dann überlegt er, okay, gut, im Haus haben wir vielleicht noch ein altes, rostiges Schwert stehen und hier bei uns im Dorf leben vielleicht, keine Ahnung, 20 Familien. Wir sollen bestehen gegen dieses Heer der Aramäer? Ja, wir wissen, da gibt's was hinter den Kulissen. Aber es ist interessant, wenn Gott kommt und sagt, fürchte dich nicht, dann wird es oft begründet mit der Gegenwart Gottes. Dieser Angst, dieser Furcht, die der Diener hier hat, begegnet Gott eben nicht mit einem neuen, besseren Gefühl oder sowas. Nein, sondern mit der Wahrheit, mit der Realität. Sie ist unsichtbar für uns. Aber ist nicht der Glaube der Sieg, der die Welt überwindet? Da blickt Elisa voller Ehrfurcht auf den Herrn, weil er weiß, der Herr ist da. Und Gott wird nicht zulassen, dass ihm irgendwas passiert, weil Gott noch einen Plan hat mit ihm. Während der Diener auf das schaut, was vor Augen ist. Und als Elisa merkt hier, muss er dem Diener ein bisschen helfen, zeigt sich, dass Elisa ein Mann des Gebets ist. Das passiert öfters in der Geschichte. Aber vor allem hier in dieser Geschichte. Elisa betet für seinen Knecht. Und sein Gebet ist ganz simpel. Vers 17. Ach Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Und jetzt darf der Knecht für einen kurzen Moment so wie ein Prophet sein. Weil normalerweise öffnet Gott nur für die Propheten die Augen, dass die Propheten etwas sehen, was für uns verborgen ist. Jetzt darf der Knecht auch mal so ein bisschen Prophet sein und es gehen ihm die Augen auf und er sieht eine große, mächtige Armee, die auf ihrer Seite steht. Hättest du das auch gerne gesehen? Aber das ist die Realität. Steht nicht geschrieben, dass jeder von uns mindestens einen Engel hat? Wow, dann ist der Raum hier voller Engel. Und Gottes Armee ist noch viel größer und viel mächtiger. Da kann doch der Feind nicht siegreich sein. Diese Perspektive möchte Gott uns schenken. Im Alltag, bei all den Herausforderungen, bei all den Schwierigkeiten, bei all den Versuchungen. Bei all dem, was der Feind plant und seine Strategie. Wir dürfen darüber hinausschauen, auf diese Armee Gottes, die da ist, genau in diesem Moment, um uns den Sieg zu schenken. Es ist eine Realität, eine göttliche Realität, es ist die Wahrheit. Okay, der Diener darf sehen, seine Angst ist verflogen. Aber wie geht's jetzt weiter? Vers 18. Jetzt machen sich die Feinde bereit. Die Aramäer sind ja gekommen, um Elisa zu holen. Der König von Aram möchte Israel diesen Vorteil wegnehmen. Vers 18. Jetzt kommt also diese Armee. Sie machen sich bereit. Sie wollen jetzt Dothan angreifen. Sie wollen Elisa. Tot oder lebendig. Und jetzt kommt der Prophet erneut und hat ein Gebetsanliegen. Und er betet und bittet den Herrn, Vers 18, schlage doch diese Heiden mit Blindheit. Für seine Diener hat er gebeten, dass die Augen aufgehen. Für die Heiden bittet er, dass ihnen die Augen zugehen. Was ist denn das für ein Gebet? Ist das ein Gebetsanliegen? Sollen wir auch so für unsere Feinde bitten? Würdest du das machen? Ach Herr, schlage meine Nachbarn mit einem heftigen Sturm. Ach Herr, lass doch meinen Arbeitskollegen krank werden, dass der nicht mehr an diesen Arbeitsplatz kommt. Ach Herr, beseitige doch diesen Nachbarn, damit mein Freund in das Haus einziehen kann. Ach Herr, nimm dem doch den Posten weg und so weiter. Würdest du sowas beten? Ist das okay? Darf man das machen? Viele schütteln den Kopf. Warum nicht? Weil diese Art von Gebet klingt fast schon so wie nach Rache und Schaden. Aber ist es das, was Elisa hier bittet? Ist das sein Anliegen? Möchte er den Aramäern dadurch Schaden zufügen? Möchte er sie mit Blindheit schlagen, damit er sie schlagen kann? Nein, an dieser Stelle nicht. Elisa ist ein Friedensstifter. Er ist ein Kind Gottes. Er hat einen Plan. Und Gott kennt seinen Plan. Und Gott stimmt diesem Plan zu. Und deswegen erlaubt Gott ihm auch dieses Gebet. Und das Gebetsanliegen wird erhört. Und die Feinde sind, ich nenne es mal so, verwirrt. Weil wenn sie jetzt buchstäblich blind wären, könnten sie nicht das machen, was jetzt anschließend kommt. Weil nämlich dann Elisa zu ihnen sagt, in Vers 19, ja, dies ist doch gar nicht der Weg und das ist auch nicht die Stadt. Folgt mir mal nach, ja, ich bringe euch zu denen, den ihr sucht. Moment mal, die wollten doch eigentlich zum Propheten Elisa, oder? Ist das jetzt die Wahrheit, was er hier sagt, oder verdreht er da irgendwas? Ja, eigentlich wollten sie ja zum König. Eigentlich wollen sie ja nach Samaria. Was wollen die denn da in Dothan? Was wollen die denn von Elisa? Und jetzt zeigt sich, dass die alle so ganz brav ihm nachfolgen. Kann ich das vorstellen? Diese ganze Streitmacht von den Aramäern, die eben noch vor Dothan standen, mit dem Auftrag, Elisa zu kidnappen oder was auch immer, ja, folgen jetzt dem Elisa brav nach und gehen nach Samaria. Wie schon erwähnt, ungefähr 15 Kilometer haben sie da vor sich, 3 Stunden Marsch. Könnt ihr euch vorstellen, wie es den Wächtern in Samaria geht? Die stehen da auf der Mauer und schauen und sehen, die Aramäer kommen, rufen sofort Alarm, machen sich kampfbereit und dann sehen sie aber, wie die so ganz langsam kommen. Nicht unbedingt, um anzugreifen. Und je näher sie kommen, schauen sie genauer hin. Ich weiß nicht, ob sie schon Fernrohre hatten, wahrscheinlich müssen, ja, das muss das später. Und gucken genauer hin und dann sehen sie, die werden ja angeführt von unserem Propheten Elisa. Und die folgen dem ganz so brav nach. Und dann machen sie ihre Tore auf und die Armee geht da rein. Und dann, so stelle ich mir das vor, werden sie erstmal entwaffnet, solange sie noch so in diesem Trance-Zustand sind oder was sie da haben, ja. Und dann betet Elisa wieder. Und es gehen ihnen die Augen auf. Oh, das wird ein Schockmoment für sie gewesen sein. Eben noch waren sie ja darauf fokussiert, Dothan anzugreifen und Elisa rauszuholen. Und plötzlich stehen sie mitten in Samaria, ihre Waffen sind nicht mehr da. Und stattdessen sehen sie, wie ein Schwert oder ein Messer oder Pfeil und Bogen auf sie gerichtet sind. Wie geht das jetzt aus? Und gleichzeitig hören sie, wie der König von Israel, wie so ein kleiner Junge, hüpft und tanzt und singt. Ja, soll ich zuschlagen? Soll ich zuschlagen? Das ist das, was er sagt. Er hätte zuschlagen können. Aber das ist nicht der Weg. Das war auch nicht der Plan. Das war auch nicht die Absicht, warum Elisa gebeten hatte, dass den Feinden die Augen gehalten werden. Nein. Wisst ihr was, es kann durchaus sein, dass wenn du jetzt in einem Konflikt bist, egal mit wem, Nachbar, Ehepartner, Kinder, Arbeitskollegen, gibt ja so viele verschiedene Konflikte, in die wir drin sein können. Es kann sein, dass eines Tages Gott deinen Feind dir ausliefert. Und er liefert dir deswegen aus, weil er in einem Moment nicht mehr logisch gedacht hat. Weil so kommt es nämlich zu der Geschichte, oder? Ich meine, der König von Aram wusste ganz genau, dass der Prophet Bescheid weiß und trotzdem schickt er Truppen dahin. Er baut sich selber diese Falle. Und so kann es sein, dass auch dein Feind nicht mehr logisch denkt und dadurch in eine Falle gerät. Und dann ist er dir ausgeliefert. Was machst du dann mit ihm? Noch einen draufhauen? Aber jetzt erst recht. Wir kennen diese Geschichte und wir kennen andere Texte. Diese Geschichte hier geht so aus, dass der Prophet dem König von Israel ganz klar sagt, was schon in den Sprüchen geschrieben steht, nämlich in Sprüche 25, Vers 21, hat dein Feind Hunger, gib ihm zu essen. Und hat er Durst, gib ihm zu trinken. Und damit sammelst du feurige Kohlen auf sein Haupt und der Herr wird's dir vergelten. Feurige Kohlen. Wenn man sich das jetzt buchstäblich vorstellt, ist das nicht sehr angenehm. Aber im übertragenen Sinne, klar. So wie wir es vorhin in der Kindergeschichte gehört haben. Da kann man doch nicht weiter auf Feindschaft sinnen, wenn der andere einem so freundlich begegnet. Ein gemeinsames Essen. Wie stellt ihr euch dieses Essen vor? Jetzt sollen die Israeliten den Aramäern Essen geben. Und die Aramäer waren doch ihre Feinde. Die Aramäer sind öfters ins Land eingefallen. Die haben dort geplündert. Die haben dort gemordet. Die haben dort geraubt. Wir kennen doch die Geschichte von Naaman. Und wahrscheinlich auch durch die Geschichte von Naaman wissen sie von diesem Propheten. Ja? Die passiert ja vorher in Kapitel 5. Und Naaman hatte ein junges Mädchen bei sich in seinem Haus. Das war durch die Streifscharen. Okay? Und oft haben natürlich die Israeliten dann auch zurückgeschlagen. Ja, ihr habt einen bei uns erschlagen, erschlagen wir zwei bei euch. Und dann kommen die Aramäer und sagen, ihr habt zwei bei uns erschlagen, dann erschlagen wir vier bei euch. Und das ist ja ständig so ein Hin und Her. Ja, und du bist unfreundlich zu mir, bin ich unfreundlich zu dir. Und du trittst mich auf einem Fuß, dann trete ich dich auf beiden Füßen. Hin und her. Und plötzlich kommt der eine und tritt nicht zurück. Und bleibt ruhig. Und freundlich. Oh, das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Rein von unserer menschlichen Natur sinnen wir auf Vergeltung und auf Rache. Und da wollen wir dem anderen auch wehtun, so wie er uns wehgetan hat. Und gleich noch ein bisschen mehr. Damit er weiß, wie es wehtut. Aber wir haben Beispiele in der Bibel und diese Geschichte hier zeigt uns das. Dieses Denken, diese Handlung entspricht nicht einem Kind Gottes. Wenn man auf Rache sind. Sondern Gott wünscht sich, dass wir Friedensstifter sind. Denn Friedensstifter, selig sind die Friedensstiften, heißen Kinder Gottes. Und wenn sie so zusammensitzen und miteinander essen, ja, wie stellt ihr euch das vor? Sitzt dann der Aramäer da, sitzt dann der Israelit da. Und sie brechen das Brot und trinken was zusammen und reden miteinander. Und plötzlich merken sie, hey, das ist ja auch ein Mensch. Ich weiß nicht, haben noch keine Fotos gehabt, ne? So Rüstung zur Seite, schau mal, das ist mein Haus, das sind meine Kinder und so, das ist mein Auto. Hat es ja damals nicht gegeben, aber man lernt sich kennen. Man hat so Tischgemeinschaft und vielleicht kommt dann so die Frage, du, vor kurzem habe ich gesehen, mein Weinberg, ja, der hat da so ein Problem. Ja, das Problem kenne ich, das habe ich auch, da kannst du das und das machen. Ah, okay, ja, muss ich mal ausprobieren. Und dann tauschen die sich aus. Und dann entstehen Beziehungen. Und das Ende von dieser Geschichte ist, in Vers 23, dass diese Streifscharen der Aramäer nicht mehr ins Land gekommen sind. Dieses Problem, diese Fehde war beseitigt. Der Krieg geht leider immer noch weiter. Okay? Ihr werdet merken, in den nächsten Versen und so, der Krieg geht leider weiter. Aber diese Grenzstreitigkeiten und diese Rachefeldzüge und all diese Dinge, die waren vorbei. Wie sieht dein Plan des Friedens aus? Wenn wir im Römerbrief lesen, dass Paulus uns sogar sagt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Okay? Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Wie viel ist dir der Friede wert? Natürlich wahrscheinlich nicht um jeden Preis, ja, aber muss man überlegen, muss man tief nachdenken. Aber wenn man merkt, hier ist ein Konflikt, oft denken wir, das Problem liegt beim anderen. Aber ich kann doch auch was dazu beitragen. Was ist mein Part? Jemand sagte mal, man muss Frieden schaffen, solange man noch kämpfen kann. Und dann lesen wir in der Bergpredigt, was wir tun sollen, wenn wir unser Opfer bringen. Wir machen das ja wahrscheinlich nicht mehr so buchstäblich in dem Sinne, dass wir hier ein Lamm zum Tempel bringen und dann opfern oder so. Ja, aber du hast bestimmt deine persönliche Andacht. Oder du kommst zum Gottesdienst. Und dort in Matthäus gibt er uns diesen Hinweis und sagt, du bist auf dem Weg. Ja, du willst deine Gabe zum Altar bringen. Matthäus 5, Vers 23. Und dort kommt dir in den Sinn, da ist was noch nicht geklärt. Da ist noch was. Was soll man tun? Ihr kennt den Text. Das fordert uns jedes Mal heraus. Jedes Mal neu fordert uns das heraus. Das ist nicht leicht, keine Frage. Und aus eigener Kraft scheitern wir. Aber was wir aus dieser Geschichte nehmen können und auch aus anderen Beispielen in der Bibel, wissen wir, Gott ist ein Gott des Friedens. Und sein Plan ist ein Plan des Friedens. Und er schickt seine Engel voraus, sodass es möglich ist, Frieden zu stiften. Also lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse durch das Gute. Denn glückselig sind die Friedensstifter. Sie werden Kinder Gottes heißen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.